Wie läuft der Tag, Liebling?
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
Okay, erzähl mal.
Du, ja. Wir haben doch neulich gesprochen über Dave Grohl.
Dave Grohl von den Foo Fighters, richtig, ja.
Ehemaliger Schlagzeuger bei Nirvana.
Ach, das hatte ich vergessen.
Dann eigene Band gegründet.
Wie hießen die?
Foo Fighters.
Ach, die meinst du, die eigene Band. Ich dachte, vor den Foo Fighters. Ja.
Da war vielleicht noch was dazwischen, aber bekannt ist, dass er Schlagzeug gespielt hat bei Nirvana. Da war er schon hinten wie dieses Tier aus der Muppet Show. Da flogen die Haare und er hat so draufgewummert auf das Ding. Das sah immer toll aus. Und der Schlagzeuger, der jetzt bei den Foo Fighters da arbeitet oder mit ihm spielt, ist der ehemalige Schlagzeuger von Alanis Morissette.
Ja.
Taylor heißt er. Und der ist eigentlich Dave Grohl, nur in Blond.
Der ist eigentlich Dave Grohl, nur in Blond, ja.
Die sind sich sehr ähnlich und die spielen auch irgendwie ähnlich. Und das ist so das ist so ein Energie-Firework. Das ist ganz toll. Wir sprachen euch darüber, dass Dave Grohl ja von der Bühne gefallen ist vor einigen Jahren bei einem Konzert in Schweden. Da waren sie gerade, hatten sie gerade mal zwei Songs gespielt. Die spielen eigentlich gerne so mal 3 Stunden live. Und da hat er sich den Fuß kompliziert gebrochen, Bein angebrochen. Und das hat aber nicht wehgetan. Und er wollte partout weiterspielen, weil er gesagt hat, die Leute haben Geld bezahlt, sind gekommen, haben sich schön gemacht und sich gewaschen untenrum. Ja. Und jetzt sollen die auch ein Konzert kriegen. Dann hat er sich so eine provisorische Schiene machen lassen. Backstage und ist nach einigen Songs, die dann sein Schlagzeuger Taylor für ihn gesungen hat, bei dem Song Under Pressure von Queen, passenderweise zurückgekommen auf die Bühne, ist getragen worden auf einer Bar, Trage, nicht Bahre, sondern Trage, hat sich auf den Stuhl gesetzt.
Absolut, wurde auch bemerkt von SWR3-Hörern.
Oh.
Bahre ist etwas für Tote.
Yep, sorry.
Trage Lebende. Du hast wohl Bahre gesagt, ist mir aber auch in Gang.
Ja, aber ich habe die Mail unter einem falschen Namen geschrieben, einfach um darauf hinzuweisen, dass ich selber weiß.
Sehr gut.
So mache ich das.
Ist angekommen.
Sehr gut. Naja, und dann saß ein schwedischer Arzt ihm also gegenüber, die verbleibenden 2,5 Stunden, die die Band weitergespielt hat, Dave Grohl, trotz dieses Beinbruchs und Fußbruchs, hat dieser Arzt 2,5 Stunden auf diesen Fuß gestarrt. Und die beiden haben sich dann und wann auch angeguckt, sich angelächelt und hatten irgendwie dann doch eine gute Verbindung, sind seitdem auch befreundet. Und
also manche könnten jetzt denken, sie sind im Podcast von Dienstag gelandet. Ich sag's
ja,
nur so.
Ja, entschuldige, aber ich finde die Geschichte so toll.
Ja.
So, pass auf. Und Dave hat Instagram für sich entdeckt.
Ja.
Hat er neulich erzählt in einem Interview und hat bei Instagram geschrieben, so Leute, pass auf, ich bin's Dave, erinnert ihr euch an mich? Ich bin der Typ, der einen Gig nicht mal abbricht, wenn sein verdammtes Bein abfällt. Erinnert ihr euch an mich?
Leute.
Also ein Konzert zu spielen mit einem Strumpf voller gebrochener Knochen, das ist eine Sache, aber Sicherheit ist eine andere, deswegen verschieben wir unsere Tour.
Mhm.
And now go wash your hands. Und jetzt, wir melden uns, wenn wir die neuen Tour-Dates haben und jetzt geht gefälligst eure Hände waschen. Und er hat Instagram entdeckt für sich als Kommunikationsplattform und hat dort auch bekannt gegeben, dass er die Zeit jetzt nutzt und sagt, Mann, ich habe so eine brillante, kluge Mutter gehabt, eine Englischlehrerin, mein Vater, ein begnadeter Redenschreiber. Ich glaube, in mir ist auch irgendwie was schreiben will. Und er schreibt jetzt Kurzgeschichten, die heißen Dave's True Stories.
Oh.
Und die kann ich natürlich nicht lesen, weil ich nicht bei Instagram bin. Man kann nur so Ausschnitte sehen. Aber
nein, das kann jeder. Du musst dich da nicht anmelden. Du kannst die Geschichte wahrscheinlich auch so lesen. Ist es Dave Grohl Instagram einfach so? Dave Grohl? Heißt der Dave Grohl einfach?
Das weiß ich nicht. Ich habe das über so ein anderes Ding gesehen.
Dave's True Stories heißt der Instagram-Account.
Oh mein Gott, dann weißt du das ja. Ich habe nur den Anfang gelesen von einer Geschichte, die heißt I Hate Fireworks, David. Eine Geschichte von ihm, weil er schreibt, dass er sehr, weiß ich nicht, zur Unfreude seiner Mutter, zum Leid seiner Mutter, zum Leidwesen seiner Mutter, Explosionen über alles liebte. Alles, was knallte und wumste, deswegen vielleicht auch Schlagzeuger, alles, was Krach gemacht hat und explodierte, das war seins. Und er hat alles angezündet, was ihm unter die Finger kam und hat Feuerwerk geliebt und hat immer am 4. Juli, das war für ihn der große Nationalfeiertag, der große Tag überhaupt, Feuerwerk, super. Und das ist nur der Anfang einer Geschichte, in der klar wird, er startet da offensichtlich ein großes Feuerwerk und I hate fireworks, David, ist ein Zitat von seiner Mutter. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Vielleicht kannst du mir die irgendwann mal zusammengefasst wiedergeben.
I hate fireworks, ja.
Aber ich möchte sagen...
Die ist wirklich nicht lang. Ich bin jetzt gerade drin, aber tatsächlich, ich bekam nur die kleine Ansicht, ohne mich einzuloggen. Da konnte man gar nichts erkennen. Hab mich jetzt eingeloggt.
Man kann jeder bei Instagram.
Alrighty, rück dich ab, rück dich wieder ab.
Ja, aber was ist denn jetzt mit diesem, kann man da jetzt...
Naja, weil die Schrift ist so wahnsinnig klein, dass man nichts erkennen konnte. Da musste ich, um das Bild ganz groß zu machen, musste ich mich in dem Fall tatsächlich einloggen. Ja, ja.
Ganz okay, cool. Und jetzt? Kannst du da irgendwas lesen? Kannst du mir
Well, my sweet mother stood there, scowling and covering her ears behind the patio door as the final squeaks and pops of my Virginia legal sparkler fountain thing scattered its dying embers across the backyard of my childhood home. This was not the first time I had heard her say these words, of course. She hated those damn things. Das hast du ja alles schon erzählt.
Ja.
Dann over in 15 seconds, no glorious display of pyrotechnics by any means. But sadly, this was the closest thing anyone was going to get to good old-fashioned bottle rocket or firecracker in my suburban neighborhood. You would have to drive to the North Carolina border if you wanted anything truly adventurous, blah, blah, blah. Und dann der letzte Absatz. It was another brutally hot and humid 4th of July afternoon, not so different from any other 4th growing up in Springfield, but this day seemed even too muggy to go downtown with the rest of the D.C. suburbs and watch the National Fireworks Display, a tradition for anyone growing up outside of town. The thought of packing up a cooler, braving traffic, searching for parking, and humping a giant picnic across the mall, as we had done countless times before, didn't seem so appealing in the suffocating heat. So, rather than battle the masses, my mother, sister, and I decided to fire up the grill, put on some music, and spend the day together at home as a family. A nice, quiet evening. Or so we had hoped. Was machen wir daraus?
Es geht noch weiter.
Ach so, bist du sicher? Mhm. Aber woher weißt du das? Nee, das war nur das Einzige, was er geschrieben hat.
Nein, das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass die komplett da stehen.
Aber das ist alles, was da ist.
Wenn es da aufhört, finde ich es auch schon super. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch weitergeht. Also wenn sie da einfach nur so ein lustiges Barbecue machen, wo ist denn dann das Feuerwerk?
Ja, weiß ich auch nicht genau.
Ich glaube, der schmeißt irgendwas auf den Grill und das explodiert.
Oh ja, I had fireworks, dude. Aber nichts rein.
Aber also, guck mal, der ist ein guter Schreiber, ne?
Warte mal,
macht Spaß, finde ich.
I hate fireworks, David. Und dann kommt offensichtlich, hi, my name is David. Sometimes I play drums, sometimes I play guitar, sometimes I tell stories.
Ja, und da sagt er, und bevor ich jetzt hier rumsitze und meine Daumen drehe, das kann ich nicht tun, ich bin ein viel zu hibbeliger Typ, möchte ich einfach ein paar Geschichten aufschreiben. Und richtig. Ich werde weder auf Grammatik noch auf Rechtschreibung achten, aber ich habe einfach Bock zu schreiben und das werde ich euch jetzt in nächster Zeit zukommen lassen, was richtig. Mir so einfällt.
Aber ich glaube, diese Fireworks-Story, das ist alles. I hate fireworks, David, heißt die.
Okay, dann ist sie relativ unspektakulär.
Ja, aber trotzdem irgendwie ein kleiner Einblick in sein Leben.
Ich mag das auch gerne. Ich finde gar nicht, dass es immer so vollgestopft sein muss. Manchmal sind es, deswegen lieben wir auch die Metropolitan-Geschichten so aus der New York Times.
Ja.
Weil die klein sind, eine kleine Beobachtung und Ende. Also Raymond Carver, einer unserer Lieblingsautoren, ich spreche jetzt einfach mal die ganze Zeit für uns beide, nicht wahr, oder?
Raymond wer?
Oh man.
Nein, ich weiß, dass er so Kurzgeschichten gemacht hat auch. Und
Raymond kleine, Carver, also.
Ja, ja, ich kenne ihn, aber... Er ist nicht mein Lieblingsautor. Ich kenne auch nicht viel von ihm, aber ich kenne Raymond Carver.
Okay, dann ist es nur, dann nehme ich alles zurück, wir spulen zurück.
Der ist so also Ostküste USA, gell? So Ostküste USA. So.
Einer meiner absoluten Lieblingsautoren ist es. Eine Gruppe von Kurzgeschichten von ihm liegen zum Beispiel dem Film Shortcuts von Robert Altman zugrunde.
Alright.
Und spätestens da, wenn man das gesehen hat, wird man hoffentlich Bock haben, Raymond Carver-Geschichten zu lesen. Die sind wirklich simpel und nix, da muss man sich nicht anstrengen. Das liest man so weg, wie man so einen ganz guten Apfel isst. Zack und weg und man fühlt sich hinterher besser.
Das sind doch so absurde Geschichten, glaube ich, wo plötzlich die machen, also wir sind so wahrscheinlich in 50er, 60er Jahren, so gut situierte Engländer, Amerikaner an der Ostküste. Sie machen das Radio an und hören plötzlich in diesem Radio irgendwie die Nachbarn. Gell, so kleine absurde Geschichten hat er doch auch drin, oder?
Ja, manchmal ist das Spektakuläre im Unspektakulären, dass du denkst, warte mal. So, darf ich noch eine Dave Grohl-Geschichte dir erzählen?
Absolut. Lass mich ganz kurz vorher noch eines sagen. Ich glaube, vielleicht die entscheidende Geschichte, die ist mittendrin in dieser kleinen Text.
Oh.
Und die habe ich ausgelassen gerade, weil ich dachte, wir haben nicht so viel Zeit.
Okay.
Und diese drei Zeilen gebe ich dir auch kurz noch. And I had made a childhood career of indulging in any explosives I could get my hands on. Though, as Virginia fireworks go, this particular little jam was pretty standard fare. A few red and green sparks, a little whistle, and a puff of white smoke over in 15 seconds. No glorious display of pyrotechnics by any means. Und deswegen, wahrscheinlich, er hat da irgendwie was starten wollen und es war einfach nur Pillepalle.
Piff, paff, puff und so eine kleine Wolke.
Und jetzt du nochmal mit deiner Dave-Geschichte, was hattest du noch?
Dass man sich ihm so nah fühlt, wenn man Dave sagt, er heißt David.
Okay, aber David.
Okay. Ja. Dave Grohl, pass auf. Er hat in einem Interview, das ich auch von ihm gehört und gesehen habe, das kann man ja am ehesten glauben, wenn man die Menschen sieht beim Sprechen. Ja. Und wenn man sie, wenn man den Eindruck hat, sie sind in einer befinden sich in einer Atmosphäre oder sind dann auch in der Stimmung, in der sie sich nicht verstellen müssen. Er ist sowieso so ein sehr natürlicher und geerdeter Typ, habe ich den Eindruck. Und der hat ja mit einem der größten Drogisten in der Band gespielt und hat das alles irgendwie, dem sind auch Freunde weggestorben und so. Und der ist ja eventuell auch durch die eine oder andere Rauschmittelhölle gegangen.
Nur Feuerwerk kann er nicht.
Feuerwerk kann er überhaupt nicht. Hat drei Töchter und liebt es, Barbecues zu machen. Aber nicht für sich. Der macht dann Barbecues für Nachbarn und er macht auch Catering, wenn er irgendwie merkt, oh, da ist irgendwie so eine Homeless-Situation, da ist irgendwie, die haben gerade nichts zu essen. Da gab es die großen Brände in Malibu. Da hat er allerdings gedacht, na, jetzt muss ich denen nicht unbedingt verkokelte Steaks bringen. Die haben gerade genug von Feuer. Hat er was anderes gekocht. Er kann sehr gut kochen und hat den Leuten was zu essen gebracht. Also es ist einfach, glaube ich, ein dufter Typ. Richtig dufter Typ, pass auf. Dave Grohl erinnert sich an ist eventuell traumatisiert von einer Situation, als...
Ja, von diesem Feuerwerk, das misslungen ist.
Aus der Zeit, als das mit Nirvana so richtig losging. Ja. Denn in dem Interview wird er gefragt, und was bist denn du so für ein Partytyp gewesen? Warst du schon da? Und Karaoke-Bars? Ja, Karaoke? Nee, gar nicht. Ich hasse es zu singen. So, kleine Info am Rande, er ist der Sänger bei den Foo Fighters. Ich hasse es zu singen. Nee, Karaoke, geh mir weg, finde ich nicht in Ordnung. Aber dann muss ich jetzt kurz mal dran denken. Als wir mit Nirvana angefangen haben und das so richtig losging, weiß ich noch, oh Gott, da haben wir so einige Abende sind wir irgendwie abgestürzt, waren auch mal in Karaoke-Bars und so weiter. Und da gibt's ja auch so Bars, in denen, das ist in Amerika stärker als hier, das ist in Asien wahrscheinlich noch extremer, wo Menschen das sehr, sehr ernst nehmen, wie sie da singen. Also sie wollen da eventuell auch, erhoffen sich davon, dass sie da entdeckt werden in der Karaoke-Bar, weil sie einfach sehr, sehr gut singen können. Das kann man ja auch niemandem verübeln, aber er sagt, sie waren einige Male unterwegs und sind ausgeführt worden, groß zum Essen, von irgendwelchen A&R-Leuten, die alle Nirvana unter Vertrag nehmen wollten. Okay,
Artist and Repertory, das ist so die Abkürzung, gell, für die Plattenfirmen-Menschen, die Künstler
betreuen. Ich glaube wirklich, dass es Artist and Repertoire heißt.
Ach, Artist and Repertoire.
Ne, das ist auch so bescheuerter, dass man so A&R, was ist das für ein Quatsch? Ich glaube, die Menschen, die das beruflich machen, würden sich selber so gar nicht bezeichnen. Die würden eher sagen, ich bin sowas wie ein Talent Scout und ich bin die Verbindung zwischen Künstler und Plattenfirma und versuche dann irgendwie ein paar Euro zu machen, indem ich da vermittle oder sogar auch helfe. Das kann ja auch was Gutes haben. So, geht ja nicht immer um Verheizen. So, und dann hat Dave Grohl in diesem einen Interview erzählt, ey Leute, bis heute, das muss ich euch jetzt sagen, bis heute habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mal eine dieser Visitenkarten von irgendeinem A&R-Menschen jemandem gegeben habe, der Karaoke gesungen hat und mich noch nicht kannte und bis heute wahrscheinlich denkt, oh, mir hat dieser A&R-Mensch eine Karte. Man weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergegangen ist, ob dieser Karaoke-Mensch vielleicht talentiert, begabt, gut gesungen angerufen hat bei dem A&R-Menschen oder drauf gewartet hat und gedacht hat, oh, der meldet sich bestimmt bei mir, dieser Typ mit den langen Haaren, der so komisch riecht, der meldet sich bestimmt bei mir und der ist ein A&R-Typ und oh, wie toll. Und das bis heute schämt er sich dafür und sagt, dieser Mensch wartet immer noch auf den Anruf von mir, obwohl ich gar kein A&R-Manager bin. Das waren die Anfangszeiten von Nirvana, als sie das auch selber nicht ernst genommen haben und gedacht haben, wir wollen unsere Musik machen und jetzt laufen uns alle hinterher und denken, wir sind der heiße Scheiß. Wobei Dave Grohl sagte, aber tatsächlich war das natürlich die Band mit dem, Zitat, besten Songschreiber aller Zeiten. Er sagt, Kurt Cobain sei für ihn der größte Songschreiber aller Zeiten gewesen.
Großes
Nirvana. Nirvana habe ich nie so ganz verstanden.
Ja, ich auch nicht.
Also so ein paar Sachen, die haben mich auch umgehauen, aber ich bin nie so ein richtig hundertprozentiger Fan geworden. Vielleicht dauert das auch noch ein bisschen. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Okay, ich bin für die Tierstory hier zuständig heute. Ein bisschen Quote machen.
Das ist eine gute Mischung.
Endlich mal was mit Tieren.
Ach, was süß, eine süße, guck mal, eine süße kleine Hund.
Süße kleine Spinne.
Eine Spinne.
Du, das wurde erst vor 3 Jahren rausgefunden. Es gibt Spinnenmütter, die lassen sich von ihrem Nachwuchs fressen. Das ist eine Spinnenart in Südafrika.
Die heißt Mutter Teresa.
Nee, den Namen kriege ich nicht hin. Die heißen Stegodyphus.
Ja, Dumicula. Die kenne ich. Dumicula.
Ja. Sobald die Spinnen nämlich aus den Eiern schlüpfen, fangen die Mütter an, eine nahrhafte Flüssigkeit zu produzieren, mit der sie den Nachwuchs füttern.
Ja.
Und am Ende treiben sie es so weit, dass sie sich selber verflüssigen. Sie brauchen fast alle ihre Ressourcen auf. Und wenn das Weibchen dann fast völlig ausgelockt ist, dann kriecht der Nachwuchs in es rein und fängt an, es aufzufressen von innen. Und es machen.
Ich hätte. Warum denke ich denn, dass ich eine süße Tiergeschichte kriege?
Nein, ich fand es nur faszinierend irgendwie. Und es sind nicht nur die Mütter in dieser großen Familie, es sind auch alle anderen Weibchen, die nicht fruchtbar sind. Und das sind die meisten übrigens. 60% von diesen weiblichen Spinnen können nie Kinder kriegen. Die opfern sich auch auf, weil die das alles zusammen machen. Die leben in großen Familiengruppen, die teilen sich sowohl die Nester als auch die Betreuung des Nachwuchses. Und diese Jungfernweibchen, die also keine Kinder kriegen können, die kümmern sich auch um den Nachwuchs ihrer Schwestern.
Und okay, Chrissy, das ist so. Es gibt Menschen, die träumen schlecht. Und die träumen den immer wiederkehrenden Traum. Vielen Dank für gar nichts.
Du weißt, was
du hast mein Leben zerstört. Ich werde nicht dieses Bild nicht los, dass Kinder in ihre Mutter kriechen und sie von innen auffressen.
Ja, und das nennt sich Matrifagie. Also
Matrifagie?
Das Fressen der Mutter. Das kommt in der Natur extrem selten vor. Matrifagie heißt das. Und es macht erstmal sogar keinen Sinn, dass ein Kind seine Mutter auffrisst. Aber das hat sich als beste Möglichkeit herausgestellt, das Überleben der eigenen Art zu sichern. Nur so.
Oh, okay.
Ja. Und was machen die Männchen? Denen geht es ja eigentlich noch viel schlechter.
Die fotografieren das und stellen das ins Netz.
Nein, die Männchen dieser Spinnen, die paaren sich einfach nur. Nach der Paarung leben sie keinen Monat mehr. Die Weibchen leben noch ein ganzes Jahr. Die Männer nicht mehr. Das bedeutet, dass die meisten der Männer, oder im Prinzip sind es so wahrscheinlich wirklich alle, tot sind, wenn dann später die kleinen Spinnen schlüpfen. Die armen Spinnenmänner.
Die lernen ihre Kinder nicht.
Die lernen nie ihre Kinder kennen. Die Kinder kriegen nie die Väter zu sehen. Und das ist doch traurig. Und deshalb sind die Weibchen wieder verantwortlich dafür, die nächste Generation großzuziehen und sich eben dabei selbst zu opfern. Und die Schwestern, die keine Kinder kriegen können, die machen dann auch mit. Nur so können die fortleben. Interessant ist es.
Die Vorstellung, das ist so ein bisschen Science Fiction, wenn man das jetzt auf die Menschheit überträgt. Die Vorstellung ist irritierend, dass man denkt, ich kann nur überleben, wenn ich meine Mutter esse.
Du, im übertragenen Sinne machen das manche Mütter vielleicht auch so, die opfern sich ja dermaßen auf für ihre Kinder. Die reiben sich so auf für ihre Kinder. Im Prinzip ist das etwas Ähnliches. Nicht ganz so krass. Also es ist schon krass. Von innen aufgefressen, bist du erschöpft.
Ganz kurz mal eben. Wenn ich da einen Unterton, einen zynischen Unterton höre, von dir als Mann, der das kritisiert.
Ich bin auch eine Mutter.
Dass manche Frauen aufopfernd sind. Das ist im Moment ein großes Problem, dass die Frauen wieder so in so eine Rolle gedrängt werden, dass sie fürs Homeschooling zuständig sind und daheim alles zu wuppen haben.
Warum, wer sagt das? Männer machen auch Homeschooling zu Hause. Heute hatte ich erst mit einem gesprochen, der hat 5 Kinder zu Hause, mit denen er Homeschooling macht. Ich bitte dich, wo sind wir denn?
Ehrlich gesagt, kenne ich auch 2 Männer, die das machen.
Ja, guck mal.
Ja.
Also, Männer sind auch Mütter.
Ich kenne aber auch wirklich Mütter, die verzweifeln, weil sie sagen, aber es kann doch nicht sein, dass ich hier in eine Rolle gedrängt werde, die nach vorheriger Absprache eigentlich gar nicht mehr existiert in unserer Beziehung.
Mhm.
Das muss ja nicht nur bei heterosexuellen Paaren so sein, aber dass es plötzlich wieder eine Rollenverteilung gibt, die einen im Paar reduziert auf Sachen, die der andere nicht machen möchte. Und zwar wirklich explizit, das mache ich nicht. Das ist nicht gut. Ich glaube, das ist nicht gut. Und ich hoffe, das stimmt nicht, dass die Scheidungsraten hochgehen wegen der Epidemie.
Oh ja, das können wir doch jetzt auch noch nicht wissen.
Nee, ne?
Nein.
Aber in China ist das wohl so.
Ist es so? Ah ja, gut. In China ist aber alles irgendwie ein bisschen anders.
Nicht, dass ich nur einen Chinesen persönlich kennen würde, aber ich las davon. Aber da müssen wir vielleicht wirklich noch ein bisschen warten. Hoffentlich, oh Gott, hoffentlich geht das alles gut aus. Das ist ja alles elend.
Als ich eben sagte, Väter sind auch Mütter, dachte ich den Satz, und Mütter sind auch Väter. Und weißt du, was mir da einfiel, welches Bild? Als ich sagte, Mütter sind auch Väter, die rosa Bohrmaschine, über die wir mal gesprochen haben vor einiger Zeit. Das ist doch so eine Marktlücke irgendwie, dass es rosa Bohrmaschinen gibt, die extra Frauen ansprechen sollen.
Rat mal, wer dagegen ist. Einer von uns beiden findet das sehr, sehr schlimm.
Ich finde das auch schlimm.
Man hat mir das mal, dann finden wir es beide schlimm, man hat mir das auch mal angeboten, als Ladykracher so heißer Scheiß war, da bekam ich absurde Angebote, was man alles machen könnte mit dieser Marke. Und ich bin schon ausgestiegen bei Marke, weil ich so dachte, wieso denn Marke? Das ist einfach nur Name, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Unsere Namen für Ladykracher waren Nee, ne? Und die Katze tritt die Treppe krumm und Frauen und Kinder zuerst. Das war mein Vorschlag. Und dann haben wir Ladykracher genommen, weil ich so dachte, es muss irgendwie Frau drin vorkommen und dass es kurz ist. Aha. Und es muss irgendwie den Leuten so einmal so in den Magen gehen oder ins Herz oder in den Kopf oder nirgendwo hin. Aber so, das war die Idee. Eine Marke. Und dann wurde mir unter anderem angeboten, wir haben eine ganz gute Idee, wir sind eine Agentur für Ideas and Future Technology Feminism oder irgend so ein Bullshit. Ein Handwerkskasten für Frauen, also das Werkzeug in pink und einfacher zu bedienen. Da habe ich, glaube ich, mitten im Gespräch aufgelegt. Bei einfacher zu bedienen war glaube ich, spätestens, da habe ich gedacht, Alter, was denn jetzt? Oh Mann. Ja, weil Frauen halt so ein bisschen doof sind und auch pink so süß finden.
Sind Ladykracher eigentlich Feuerwerke, wo wir gerade
davon sprechen? Ich glaube ja.
Oder? Das sind Ladykracher,
ja.
Ne?
Ja.
Das stimmt. Ladykracher. Ich habe neulich, oder gestern war das erst, habe ich erst wieder einen Sketch von Ladykracher jemandem erzählt.
Warum?
Weil es ging um Geburtstagsgeschenke und was man sich wünscht und was man sich nicht wünscht. Und da denke ich natürlich automatisch an die Freisprechanlage.
Das
ist so geil, wo das Kind bei der Gartenparty am Geburtstag der Mutter.
Soll ich das Kind nochmal
nachmachen
für dich?
Ja, bitte.
So, was hast du denn? Ja, gib mal, was ist das denn für ein Geschenk? Auspacken. Das ist ja ein Stück Holz. Das ist ja selbst gebastelt. Das ist ja ein verkrüppeltes Stück Holz. Was soll das denn sein? Eine Ente. Das ist doch keine Ente. Du weißt ganz genau, dass die Mama sich die Freisprecheinrichtung gewünscht hat. So, du gehst jetzt ganz schnell ins Bett. Die Mama ist sehr enttäuscht von dir.
Das ist so geil.
Das war der erste Sketch, den wir gedreht haben. Und es hat genieselt. Es hat leicht genieselt. Man sieht es nicht.
Ja.
Und Christoph, Maria Herbst und ich haben da gemerkt, Alter, wir wollen dasselbe, das Gleiche. Wir wollen was Ähnliches.
Mhm.
Und haben dann wahrscheinlich so irgendwas miteinander entwickelt. Natürlich auch mit Hilfe des Ensembles, der Regisseure, Autoren und so weiter. Das hat ja alles irgendwie ganz gut gepasst. Aber zum Thema Ladykracher. Ich bin neulich angesprochen worden auf der Straße.
Ja.
War das schon in diesen seltsamen Zeiten, wie wir es so schön sagen? Oder war, weiß ich nicht mehr. Aber das ist mir häufiger passiert, dann gab es eine längere Pause und jetzt passiert es mir wieder, vielleicht weiß ich nicht, woran das immer liegt, es kommt so in Wellen, dass jemand mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, ey, Sie sind Ladykracher. Ich finde, das ist so eine interessante Beobachtung.
Sie sind Ladykracher.
Sie sind Ladykracher. Ja.
Und dann kannst du nächstes Mal machen einfach Puff.
Ja, ich weiß nicht, man steht dann da so,
ja.
Und es passiert wirklich nicht selten, aber mir fällt keine gute Reaktion ein. Da sieht man mal, dass ich einfach nicht so reaktionsschnell bin. Aber da bin ich jedes Mal einfach
wieder
so
überrascht. Wo sind die Gagschreiber, wenn man sie braucht auf der Straße?
So, bitte. Und wo sind, die hast du alle selber geschrieben, die Sketches, ne, oder nicht? Nein, habe ich nicht. Das haben Autoren. Nee, hast du selber gemacht, das bist du doch. Nein, ich kann das nicht. Doch. So, doch auch zu sagen. Einfach zu sagen, doch, die hast du geschrieben. Irgendwann gebe ich dann auch auf und sage, ja, komm.
Aber man traut es dir zu und das ist das Tolle. Man traut es dir zu, dass du sie selbst schreibst. Genauso wie Harald Schmidt. Der hat ja auch Gagschreiber gehabt, die ihm die Dinger geschrieben haben. Aber es ist egal. Man traut ihm auch zu, dass er die alle selber schreibt.
Ja, aber da willst du nicht als Autor oder Autorin hinten im Büro sitzen und denken, Alter, jetzt wird er gerade richtig gefeiert für meinen Gag. Das finde ich so furchtbar, die Vorstellung. Oh weia.
Ja.
Aber ich glaube, da müssen Autoren und Autorinnen manchmal ganz selbstlos sein. Vielleicht sehen sie das anders, aber ich habe das noch nie verstanden, wie man seine Babys so hergeben kann, die einen dann später essen. Wo wir wieder bei der Spinne wären.
Oh, wirklich? Oh ja. So, du, wir hören uns kommenden Dienstag wieder, dann exklusiv als Podcast.
Bis dann, Dave.
Bis dann, Kurt.